heutiges Thema lautet der historische Wahrheitsanspruch des Neuen Testaments. Untertitel: Haben die neutestamentlichen Erzähler zwischen Fiktion und historischer Wahrheit unterschieden? Das Thema geht für mich biografisch zurück bis in meine Zeit als Schüler. Als ich am Gymnasium in Hannover Religionsunterricht hatte und als unerfahrener junger Christ immer wieder den Wunsch hatte, dass wir im Religionsunterricht auch mal aus dem Neuen Testament lesen sollten. Ich habe das immer mal wieder vorgeschlagen und mein Religionslehrer war friedensbewegt und alles Mögliche, aber er war jetzt kein großer Bibelleser. Und er hat gesagt, das habe gar keinen Sinn, in den Evangelien nachzulesen, denn die Evangelisten, die Autoren des Neuen Testaments, die hatten einen ganz anderen Wahrheitsbegriff als wir. Und im Unterschied zu uns können die nicht unterscheiden zwischen historischer Wahrheit und frei erfundener Fiktion. Also wenn ich da jetzt als Schüler in meiner Naivität an die Texte herangehe, in der Erwartung, ich könne etwas Belastbares über Jesus von Nazareth erfahren, dann muss er mich enttäuschen. Und soweit ich mich erinnern kann, haben wir im Religionsunterricht nie gemeinsam im Neuen Testament gelesen. Mich hat dann diese Frage weiter beschäftigt und ich habe gedacht, kann das sein, dass die Leute vor 2000 Jahren ganz anders getickt haben als wir heute? Natürlich kann das sein, aber bevor ich das wirklich glaube, möchte ich das mal schwarz auf weiß irgendwo sehen und habe angefangen, in der Fachliteratur zu lesen. Damals war ich schon Theologiestudent und habe dann so nebenher immer diese Frage mal hier und da verfolgt und bin dann auf Bücher gestoßen, wie auf das Buch von Otto Pfleiderer, Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren. Ein älteres Werk, aber das hat genau was zu meiner Frage gesagt. Da heißt es nämlich, ich zitiere: Das Altertum hat eben noch nicht, so wie wir, zwischen geschichtlicher Wirklichkeit und poetischer Wahrheit unterschieden. Und dann etwas weiter im Text. Lukas hat die Aufgabe des Geschichtsschreibers im Sinn seiner und nicht unserer Zeit verstanden. Sein Absehen ging nicht sowohl auf objektive Darstellung des wirklich Geschehenen, als vielmehr auf eine schöne, Gemüt und Geschmack des Lesers wohltuend ansprechende, religiös erbauliche Darstellung der idealen Wahrheit, die ihm wie dem ganzen Altertum unendlich viel höher stand als die objektive, reale Wirklichkeit. Als ich das bei Pfleiderer und anderen gelesen hatte, wurde mir klar, mein Religionslehrer war ein kluger Mann, der hatte sich das nicht selber ausgedacht, sondern das stand so in der Fachliteratur. Und ich habe dann weitergesucht, ob ich das auch in jüngeren Publikationen finde und stieß auf den berühmten Apostelgeschichtskommentar von Ernst Hähnchen. Hähnchen hat auch in anderen Publikationen dazu geschrieben und die Sätze, die ich fand, gingen etwa so. Es steht fest, dass Lukas kein Historiker in dem Sinn war und sein wollte, in dem wir diesen Begriff fassen. Dem Lukas lag nicht daran, und darin unterscheidet er sich von dem modernen Historiker, den Lauf eines Geschehens so, wie er erfolgt ist, mit aller Genauigkeit zu ermitteln und seinen Lesern mitzuteilen. Der Umgang des Lukas mit der Geschichte ist für unser vom Historismus geplagtes Denken im höchsten Maße ungewöhnlich und beunruhigend. Als ich das bei Pfleiderer und Hähnchen und noch bei manchen anderen Autoren gelesen hatte, da wurde mir klar, da gibt es also tatsächlich Forscher, die der Überzeugung sind, wie es eigentlich gewesen ist. So hat es ja mal der berühmte Historiker Leopold von Ranke ausgedrückt, wie es eigentlich gewesen ist. Das konnten und wollten die neutestamentlichen Evangelisten überhaupt nicht berichten. Die Frage ist natürlich, wenn man so etwas findet in der Literatur und wenn sich das auch schon natürlich angedeutet hat in dem, was man irgendwo mal gelernt hat, wie kommt man dann voran? Und mich hat das damals herausgefordert, dieser Frage nochmal gründlicher nachzugehen. Und ich habe mich dann sogar in meiner theologischen Doktorarbeit damit beschäftigt, also mit der antiken Geschichtsschreibung und der Frage, wie die neutestamentlichen Autoren, besonders die Evangelisten, also die neutestamentlichen Erzähler, da hineinpassen. Und ich möchte jetzt zwei Fragen beantworten in diesem Vortrag. Die erste Frage: Konnten die Evangelisten zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden? Und die zweite Frage: Wollten die Evangelisten zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden? Und im Anschluss daran ziehe ich ein kleines Gesamtfazit. Also erster Punkt: Konnten die Evangelisten überhaupt zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden? Epos, Roman und Geschichtswerk in der griechisch-römischen Antike. Und man merkt schon, jetzt wird es richtig historisch. Wir müssen etwas zurückgehen ins Altertum. Und wir müssen vor allem einem Prinzip folgen, was für Christen und vor allem für christliche Wissenschaftler, auch für Theologen immer schon wichtig gewesen ist: Ad fontes, zurück zu den Quellen. Es ist das eine, was die modernen Lehrbücher sagen, und etwas anderes, was antike Quellen sagen, und das interessiert mich jetzt im Folgenden viel stärker. Ich möchte also überprüfen, ob das, was ich in der Schule gelernt habe und was ich in manchen Fachbüchern gefunden habe, ob sich das mit dem deckt, was antike Autoren zu sagen haben, die sich zu diesem Thema, zu dieser Frage geäußert haben. Und der erste, den ich dabei für besonders wichtig halte, ist kein geringerer als der große Philosoph Aristoteles aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Aristoteles hat nämlich eine ganz wichtige Unterscheidung formuliert, die bis heute bedeutsam ist, aber die eben schon zu seiner Zeit etwas ganz Wesentliches gewesen ist für jeden, der Literatur produziert hat und besonders für jeden, der Erzählliteratur produziert hat. Man findet diese Aussage bei Aristoteles in seiner Poetik, Abschnitt 9. Ich zitiere: Aus dem Gesagten ergibt sich auch, dass es nicht Aufgabe des Dichters ist, mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte. Das heißt, das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, dass sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt. Man könnte auch das Werk Herodots in Verse kleiden, und es wäre in Versen um nichts weniger ein Geschichtswerk als ohne Verse. Sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, dass der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte. Als ich auf Aristoteles gestoßen war, begann sich der Nebel für mich etwas zu lichten, und das, was ich mir nicht so gut vorstellen konnte, nämlich dass die in der Antike irgendwie nicht so schlau waren wie wir, das hat hier eine gewisse Bestätigung gefunden. Wenn man jetzt liest, worauf Aristoteles sich hier bezieht, dann fällt als Name eines Historikers hier der Name Herodot. Der hat im 5. Jahrhundert vor Christus ein Geschichtswerk geschrieben. Ein anderer berühmter Historiker aus dieser Zeit war Thukydides, auch 5. Jahrhundert. Später kommen andere Historiker dazu, Polybius, Tacitus und wie sie alle heißen. Das ist die Geschichtsschreibung der Antike. Auf der anderen Seite die Epen. Und da denkt Aristoteles an Homer, also an diese berühmten Werke Odyssee, Ilias, die gebildete Zeitgenossen heute immer noch kennen und die immer noch total interessant zu lesen sind und von denen Aristoteles sagt, im Unterschied zur Geschichtsschreibung hatten die eben niemals den Anspruch, Wirklichkeit abzubilden, sondern das war freie Erfindung. Hesiod, Apollonius, Ennius, Vergil, man könnte hier noch viele Namen ergänzen. Ich habe das für mich mal an eine Skizze aufgezeichnet. Es gibt also nach antikem Verständnis Erzählungen, aber ganz unterschiedliche Arten von Erzählungen. Die eine Erzählung findet man in der Geschichtsschreibung und sie handelt von historischen Ereignissen. Ich habe das hier mal blau eingefärbt. Und die andere Art von Erzählungen findet man in der Dichtung und das handelt von erfundenen Ereignissen. Jetzt könnte man sagen, vielleicht war Aristoteles so ein Ausreißer und das war eine winzige Ausnahme und alle anderen haben das ganz anders gesehen. Das ist nicht so, sondern das, was man hier bei Aristoteles findet, das zieht sich wie ein roter Faden über Jahrhunderte durch die antike Theorie. Ich gebe nur noch ein Beispiel, Lucian von Samosata. Jetzt sind wir einige Jahrhunderte später, zweites Jahrhundert nach Christus. Und dieser Lucian hat interessanterweise eine Anleitung dazu verfasst, wie ein Historiker seine Arbeit machen soll. Das Buch trägt den Titel »Wie man Geschichte schreiben soll«. Die einzige vollständig erhaltene Abhandlung zu diesem Thema aus der Antike, sehr, sehr interessant. Ich zitiere einmal Abschnitt 8. Manche Geschichtsschreiber scheinen nicht zu wissen, dass für Dichtkunst und Dichtungen ganz andere Grundsätze und Regeln gelten als für die Geschichtsschreibung. In der Dichtung herrscht uneingeschränkte Freiheit. Für sie ist einzig Gesetz, was der Dichter gutheißt. Es wäre schlimm, ja mehr als schlimm, wenn einer die Merkmale der Geschichtsschreibung und Dichtung nicht auseinanderzuhalten wüsste und daher die Geschichtsschreibung mit poetischem Zierrat wie Mythos und Lobrede und den dazugehörigen Übertreibungen ausstattete. Soweit Lucian. Jetzt gab es aber Zeitgenossen unserer neutestamentlichen Evangelisten im weiteren Sinne, also aus den Jahrhunderten rundherum, die haben sich auch mit dieser Differenzierung nicht zufrieden gegeben, sondern die haben gesagt, wir müssen eigentlich noch genauer unterscheiden. Wir müssen nämlich im Bereich der Dichtung noch zwischen zwei Arten von Erfindung differenzieren. Also, sie unterscheiden zwischen wirklichkeitsnaher und wirklichkeitsferner Dichtung. Ein Repräsentant für diese Meinung ist Quintilian, ein antiker Rhetoriklehrer, und in seinem Lehrbuch der Redekunst hat er das folgendermaßen formuliert. Da es nun nach der gewöhnlichen Einteilung drei Arten von Erzählungen gibt, Doppelpunkt. Erstens den Mythos, der in Tragödie und Gedicht erscheint, nicht nur im Inhalt, sondern auch in der Form, der historischen Wirklichkeit fern. Zweitens die fiktive Erzählung, die die Komödien bieten, zwar erfunden, aber wirklichkeitsnah. Drittens die Geschichtserzählung, in der geschichtliche Ereignisse dargestellt werden. Also eine dreifache Unterscheidung, auf der einen Seite Geschichtsschreibung, daneben die Dichtung, aber die gibt es in zwei Varianten, wirklichkeitsnah und wirklichkeitsfern. Wenn man jetzt wissen will, was das genau sein soll, dieses wirklichkeitsnahe und wirklichkeitsferne, dann kann man bei anderen Autoren nachlesen und merkt, dass die das noch etwas ausführlicher beschreiben. Ich beschränke mich hier mal auf Sextus Empiricus, zweites Jahrhundert nach Christus, in seinem Werk Gegen die Wissenschaftler. Da heißt es, ich zitiere wieder, die historische Forschung behandelt also einmal das eigentlich Historische, dann den Mythos und schließlich das Fiktive. Das Historische ist die Darstellung wahrer, das heißt wirklich geschehener Ereignisse, etwa, dass Alexander durch Verräter vergiftet in Babylon gestorben ist. Dabei denkt Sextus Empiricus natürlich an Alexander den Großen im 4. Jahrhundert vor Christus. Zweitens, das Fiktive betrifft Dinge, die nicht geschehen sind, aber als ob geschehen erzählt werden, wie der Stoff der Komödie und der Mimus. Drittens, der Mythos ist die Darstellung des gar nicht Vorhandenen und Unwahren, wie der Geschichte, dass die Spinne und Schlange aus dem Blut der Titanen, Pegasos aus dem abgeschlagenen Haupt des Gorgo entstanden sind, dass die Gefährten des Diomedes in Seevögel, Odysseus in ein Pferd und Hekabe in einen Hund verwandelt wurde. Also fiktiv, aber wirklichkeitsfern. In Wirklichkeit werden keine Menschen in Hunde verwandelt. Ich kann also meine kleine Grafik hier noch etwas erweitern und sage, nach der Erzählung teilt sich der Weg zur Geschichtsschreibung und zur Dichtung. Und bei der Dichtung gibt es nochmal die Komödien und ähnliche Texte, also Ereignisse, in denen Erfindungen vorkommen, die theoretisch auch geschehen könnten, auch wenn es wirkliche Erfindungen sind. Und auf der anderen Seite Tragödien, wirklichkeitsferne Erfindungen. Und hierher gehören dann auch die Epen Homers, wo Dinge vorkommen, von denen die meisten Menschen sagen würden, sowas kann es auch theoretisch überhaupt nicht geben. Jetzt gibt es im Bereich der neutestamentlichen Wissenschaft die Frage, ob es sich bei unseren neutestamentlichen Büchern, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Apostelgeschichte, nicht vielleicht um Romane handeln könnte, historische Romane. Deswegen hier auch noch ein Blick auf die Frage, an welcher Stelle man jetzt den historischen Roman in dieses System einordnen müsste. Dazu noch ein letztes Zitat von Julian Apostata aus seinen Briefen. Er schreibt, uns angemessen dürfte es aber auch sein, Geschichtswerke zu studieren, soweit sie aufgrund tatsächlicher Ereignisse verfasst worden sind. Alle Fabelei aber, die bei unseren Vorfahren in der Gestalt eines historischen Berichtes verbreitet wurden, Liebesgeschichten und alle derartigen Schilderungen schlechthin, muss man verwerfen. Also Liebesromane, Abenteuerromane, Reiseromane und so weiter, fand Julian nicht so nützlich und hat sie abgelehnt. An dieser Stelle ist deutlich, er redet über eine Literaturgattung, die wir auch kennen. Wir nennen das eben Roman. Diesen Begriff kannte die Antike nicht. Sie hatte nicht das Wort Roman oder eine direkte Entsprechung. Aber es gab durchaus solche Bücher. Dazu gehört zum Beispiel das Satyricon von Titus Petronius oder Leukippe und Kleitophon oder die Metamorphosen von Apuleius oder Daphnis und Chloe und viele andere Werke. Also diese von uns so bezeichneten Romane, die ordnet jetzt dieser Leser in einer Weise ein, dass man klar erkennen kann, das gehört in den Bereich der wirklichkeitsnahen Erfindung. So eine Liebesgeschichte, die kann wirklich passieren, das ist nichts völlig Unmögliches, aber es ist etwas Erfundenes und deswegen gehört es in den Bereich der Dichtung, also zur wirklichkeitsnahen Erfindung. Das ist also meine erste Frage gewesen. Konnten antike Autoren, die Erzählwerke verfassten, überhaupt unterscheiden zwischen historischer Wahrheit und freier Erfindung, also freier Fiktion? Und ich ziehe ein kurzes Zwischenfazit. In der Welt des Neuen Testaments, so glaube ich aufgrund der Quellen sagen zu können, konnte man so wie wir zwischen Fiktion und historischer Wahrheit unterscheiden. Ich glaube, dass manche Fachbücher an dieser Stelle falsch liegen, wenn sie das bestreiten. In der Welt des Neuen Testaments hat man darüber hinaus zwischen der wirklichkeitsnahen Erfindung in Romanen und der wirklichkeitsfernen Erfindung in Epen unterschieden. Und schließlich, auch die neutestamentlichen Evangelisten sind daher grundsätzlich in der Lage gewesen, zwischen Fiktion und historischer Wahrheit zu unterscheiden. Sie lebten nicht in einer Welt, in der man diese Kategorien prinzipiell nicht kannte oder in der diese Kategorien irgendwie so unscharf und miteinander vermischt waren, dass sie das überhaupt nicht hinbekommen haben. Ich würde sofort zustimmen, wenn jemand sagt, die kannten in der Antike keine Dampfmaschine und nicht diese oder jene Errungenschaft unserer modernen Zeit. Sie kannten auch keinen Computer, aber wie die Quellen zeigen, die Unterscheidung zwischen Erfindung und historischer Wirklichkeit, die war ihnen sehr geläufig. Und damit bin ich bei meiner zweiten Frage. die sich ja auch aus meinem Religionsunterricht ergeben hat und der ich dann weiter nachgehen wollte. Und die zweite Frage lautet, wollten die Evangelisten denn zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden? Also, dass sie es konnten, das scheint mir ziemlich klar zu sein, aber ob sie das auch wirklich vorhatten, ist eine andere Frage. Und deswegen lautet hier der Untertitel für diesen zweiten Teil, die neutestamentlichen Erzähltexte als antike Geschichtsbücher. Und das hat jetzt wieder etwas zu tun mit der Fachliteratur in der neutestamentlichen Wissenschaft. Da gibt es nämlich einige Forscher, die sagen, die neutestamentlichen Evangelien, die wollten eigentlich gar keine Geschichtsbücher sein, sondern die wollten sowas Ähnliches sein wie Homers Epen. Das wollten selber epische Erzählungen sein. Das sind hier zwei neuere Publikationen aus jüngerer Zeit von Burton Mack. Das Buch ist ins Deutsche übersetzt worden unter dem Titel »Wer schrieb das Neue Testament?« Untertitel »Die Erfindung des christlichen Mythos«. Und das zweite Buch, das ich hier mal nenne, von Bonds, »The Past as Legacy – Luke Acts and Ancient Epic«. Ich kann das jetzt hier nur ganz knapp im Blick auf die Hauptthese zusammenfassen. Aber die Hauptthese in diesen beiden Büchern geht folgendermaßen. Die Apostelgeschichte ist kein Geschichtswerk, sondern ein Epos, dem es um Mythen und nicht um historische Wahrheit ging. Und auch das Lukasevangelium ist kein Geschichtswerk, sondern ein mythologisierendes Epos. Als ich diese Bücher gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine interessante These, aber wie begründen die das? Und die haben dann verschiedene Begründungswege eingeschlagen. Ein erster Weg geht über den Inhalt. Also ob ein Werk ein Geschichtswerk oder ein Epos ist, das kann man am Inhalt festmachen, sagen diese Autoren, und stellen dann fest, in der Apostelgeschichte, im Lukasevangelium und natürlich in allen anderen Evangelien auch, da werden verschiedene Ereignisse berichtet, aber unter anderem ist da von übernatürlichen Ereignissen die Rede. Auch, dass Menschen göttliche Führungen erleben und das Wunder passieren. Und wenn immer so etwas geschieht, haben wir es nichts mit Geschichtsschreibung, sondern mit einem Epos zu tun. Ich finde dieses Argument nicht sehr überzeugend, denn in der antiken Geschichtsschreibung gibt es sehr viele Dinge, die wir heute nicht ohne weiteres in einem Geschichtswerk erwarten würden, aber wir richten uns ja nach den antiken Maßstäben und nicht nach unseren Maßstäben. Ein zweites Argument lautet, das hat ja mit dem Inhalt auch insofern zu tun, als Epen immer von der Vergangenheit handeln. Ja, und jetzt beginnt das Problem mit dieser Beobachtung, denn ein Epos handelt normalerweise von der fernen, fernen mythischen Vergangenheit. Und unsere neutestamentlichen Erzähltexte, die handeln von einem Ereignis aus den letzten Jahrzehnten. Insofern passt das hier eigentlich gar nicht zur Gattung Epos. Und da gibt es ein kleines Problem mit dieser Einordnung. Ein zweiter Begründungsweg geht über die Form. Und es wird beobachtet, ja, es gibt in den neutestamentlichen Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, Anspielungen auf das Alte Testament und Anspielungen auf alte klassische Texte. Das ist ein typisches Element des Epos. Und ich würde sagen, jawohl, und ein typisches Element für viele, 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 viele andere Texte auch. Ganz viele Texte sind voller Anspielungen. Und dann wieder eine problematische Kategorie. Normalerweise wurde ein Epos in der Antike, wer mal mit Homer zu tun gehabt hat, weiß das, mit einem klassischen Versmaß geschrieben, Hexameter, einem bestimmten Rhythmus, der wiederkehrt, immer wieder, Zeile für Zeile. Und das findet man im Neuen Testament nicht. Im Neuen Testament hat man auch seine bestimmten poetischen Ausdrucksmittel, aber eben nicht die typischen, die wir aus dem Epos der griechischen oder lateinischen Literatur kennen. Eine andere kleine Gruppe von Forschern ist der Meinung, eigentlich handelt es sich bei den neutestamentlichen Erzählbüchern, bei den Evangelien und bei der Apostelgeschichte um Romane. Also wir sind jetzt mal aus dem Bereich der eben, nicht, der wirklichkeitsfernen Erfindung in den Bereich der wirklichkeitsnahen Erfindung gewechselt. Und der Hauptvertreter dieser Position ist der Exeget Richard Perfow. In seinem Apostelgeschichtskommentar und vielen anderen Publikationen vertritt er diese Meinung. Und auf den Punkt gebracht lautet sie: Die Apostelgeschichte ist kein Geschichtswerk, sondern ein historischer Roman mit einer Mischung aus historischen und fiktiven Elementen. Also Perfow bestreitet nicht, dass es da auch historische Bausteine gibt, aber eben in bunter Kombination mit erfundenen Elementen, und das ist also so ein buntes Mosaik. Wenn man auch hier wieder die Frage stellt, okay, das ist ja erstmal eine legitime These, aber wie wird das begründet? Da geht auch hier wieder ein Begründungsweg über den Inhalt. Und die Beobachtung, die Perfow zunächst einmal anstellt, lautet: Es gibt hier ein besonderes Thema, nämlich die Apostelgeschichte handelt von der Ausbreitung einer Religion, der christlichen Religion. Und das gibt es in der übrigen Geschichtsschreibung der Antike nicht. Die handeln nicht von der Entwicklung einer Religion oder einer religiösen Bewegung. Deswegen kann das schon mal kein Geschichtswerk sein. Da würde ich sagen, naja, da bin ich mir nicht so sicher, ob man das Geschichtswerk tatsächlich an dem Thema, also an dem Hauptgegenstand festmachen kann, oder ob das nicht ein illegitimer Argumentationsschritt ist. Dann geht es auch hier über die Frage der Themen und Motive, diesmal etwas kleinteiliger. Und dann gibt es in der Apostelgeschichte, das sagt Perfow ganz zu Recht, viele Reiseberichte und geradezu Abenteuerstories, die die handelnden Figuren dort erleben. Und das ist typisch Roman, Abenteuerroman, Reiseroman. Und dann würde ich wieder sagen, ja, aber Reisen und Abenteuer gibt es halt auch in der antiken Geschichtsschreibung. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und dann wieder die übernatürlichen Ereignisse. Wir lesen da von Visionen und von göttlicher Führung und von Wundern. Und dann muss es ein historischer Roman sein und kann kein Geschichtswerk sein. Und da würde ich wieder sagen, naja, aber nach antikem Verständnis ist in einem Geschichtswerk auch häufig Raum für übernatürliche Ereignisse. Da war die Antike tatsächlich offener, als wir das heute in unserer neuzeitlichen Welt sind. Der zweite Weg geht wieder über die Form. Und es wird dann beobachtet, dass die Apostelgeschichte und die Evangelien ganz viel direkte Rede enthalten. Aber viel direkte Rede enthalten auch andere Erzählwerke der Antike. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal des Romans. Und dass das ein relativ niedriges Stilniveau ist, was wir antreffen. Und das trifft auch zu unseren neutestamentlichen Evangelisten. Die haben nicht auf einem ganz hohen, anspruchsvollen Level geschrieben, sondern die haben so geschrieben, dass es zwar sprachlich korrekt war, aber jeder Mensch, egal wie gebildet oder ungebildet, das gut verstehen konnte. Das ist jetzt aber nicht ein Zeichen dafür, dass sie Romane schreiben wollte, sondern es gab auch Geschichtsschreibung auf relativ niedrigem Stilniveau. Also ich glaube nicht, dass diese ganzen Versuche, der Sache über den Inhalt oder über die Form auf die Spur zu kommen, dass die weiterhelfen, sondern ich glaube, was weiterhilft, ist, wenn wir uns die Frage stellen, wie haben eigentlich antike Leser, antike Theoretiker unterschieden zwischen einem Epos, einem Roman und einem Geschichtswerk? Und dann knüpfe ich nochmal an den vorherigen Teil und möchte das jetzt etwas erweitern, mit einem Zitat, das nochmal von Lucian kommt. Lucian von Samosata aus seinem schönen Werk »Wie man Geschichte schreiben soll«. Und er berichtet da über verschiedene Historiker, die ihren Job nicht gut gemacht haben, und schreibt Folgendes. Einer dieser Autoren begann sogleich mit einem Anruf an die Musen. Sie möchten ihm bei seinem Werk zur Seite stehen. Du siehst, wie geschmackvoll und fein abgestimmt dieser Eingang für ein Geschichtswerk ist und wie passend für dieses literarische Genus. Pure Ironie. Was Lucian hier kritisiert, ist, dass manche Historiker so ahnungslos sind, dass sie ein Geschichtswerk so eröffnen, wie man in der Antike normalerweise ein Epos eröffnete. Wer das irgendwann mal gehört hat, der wird sich erinnern, dass die Odyssee Homers beginnt mit einer Anrufung der Musen. Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes. Wie beginnt man ein Epos? Mit einem Eingang, also mit einem Vorwort, mit einem Beginn, in dem die Musen, also diese Inspirationsquellen, manchmal sogar göttliche Inspirationsquellen, angerufen werden. Und dann beginnen diese fantasievollen Geschichten. Und würde Lucian sagen, wie beginnt man ein Geschichtswerk? Mit einem Prolog, in dem der Historiker erklärt, was er da macht und was er vorhat und dass es ihm um die Tatsachen und um die historische Wahrheit geht. Also woran erkennt man, ob man es mit einem Epos oder mit einem Geschichtswerk zu tun hat? Indem man auf den Anfang achtet und genau guckt, was da passiert. Und genau das machen wir jetzt mal bei den neutestamentlichen Erzählbüchern, also bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und der Apostelgeschichte. Und stellen fest, Matthäus fängt einfach an zu erzählen, Markus fängt einfach an zu erzählen. Johannes, der hat schon einen sehr besonderen Anfang, aber eigentlich fängt er auch einfach an zu erzählen. Aber Lukas in der Apostelgeschichte und im Evangelium beginnt jeweils mit einem Vorwort. Und in dem Vorwort erklärt er, was er macht. Und das Vorwort erschließt jedem Leser, der sich ein bisschen auskennt, auch sofort, was für eine Art von Literatur das sein soll. Also im sogenannten Lukas-Prolog klingt das so, Lukas 1, 1 bis 4. Nachdem es ja bekanntlich schon viele unternommen haben, eine Erzählung von den unter uns zum Abschluss gekommenen Ereignissen zu verfassen, so wie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren, erschien es auch mir gut, der ich allen Ereignissen von Anfang an nachgegangen bin, dir diese genau der Reihenfolge nach aufzuschreiben, hochverehrter Theophilus, damit du die Zuverlässigkeit der Aussagen erkennst, von denen du gehört hast. Ende der Durchsage, ein langer Satz, kunstvoll kombiniert mit ganz vielen verschiedenen Nebensätzen und Einschüben. Und ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang nur auf ein kleines Wörtchen eingehen, das Lukas hier verwendet. Es ist das Wort genau. Und an dieser Stelle sage ich auch mal was zum griechischen Wort dahinter, akribos. Dieses Wort war ein sehr gebräuchliches Wort unter Historikern, wenn sie ihre Arbeit beschreiben wollten. Und einer, der das in klassischer Weise verwendet hat, dieses Wort genau, akribos, war Thukydides. Von dem war schon die Rede, 5. Jahrhundert vor Christus. Der hat auch ein Vorwort geschrieben zu seinem Geschichtswerk, ein sogenanntes Methodenkapitel nennt man das. In Buch 1, Abschnitt 22, da heißt es: Ich hielt es für richtig, die im Krieg vollbrachten Taten zu beschreiben, nicht indem ich mich beim ersten Besten danach erkundigte und auch nicht so, wie sie meiner Einschätzung nach verlaufen sein mussten, sondern die Taten, bei denen ich selbst anwesend war und indem ich die Berichte von anderen über jede Tat mit größtmöglicher Genauigkeit überprüfte. Hier jetzt das Substantiv, bei Lukas das Adverb, hier das Substantiv, Genauigkeit, Akribeia. Jetzt hat sich vor einiger Zeit einmal ein Tübinger Altphilologe der Mühe unterzogen, eine ganze Dissertation, eine Doktorarbeit zu diesem Wort zu schreiben, Akribeia bzw. Akribos, Dietrich Kurz, das Ideal der Exaktheit bei den Griechen bis Aristoteles. Dissertation Tübingen 1970. Und das ist natürlich toll, dass jemand sich da jahrelang mit beschäftigt und das so gründlich aufgearbeitet hat, denn hier kann man jetzt erfahren, was genau es mit diesem Wort auf sich hat. Und er erklärt das so, die Genauigkeit, von der hier die Rede ist, meint, ich zitiere mal, eine irgendwie geartete Kongruenz oder Deckungsgleichheit der Darstellung mit dem Dargestellten. Ich kenne das noch aus der Mathematik, ne, so kongruente Formen. Zuerst wurde laut Kurz dieses Wort verwendet in Prozessen, wenn man davon gesprochen hat, dass ein Sachverhalt genau ermittelt werden sollte. Also in Übereinstimmung mit dem, was wirklich passiert ist. Also es war die Aufgabe des Richters, das zu machen. Und dann wurde dieses Wort von Thukydides aus der Gerichtspraxis in die historische Forschung übertragen. Und dann heißt es bei Thukydides in diesem Vorwort, Genauigkeit im Sinne von das, was sich mit den Tatsachen deckt, die vollständige und ungetrübte Wahrheit. Und Kurz schlägt dann vor folgende Übersetzung. Man kann eigentlich Akribeia, Genauigkeit, übersetzen mit dem Wort Wirklichkeitstreue. Oder wenn man jetzt das Adverb nimmt, Akribos, wirklichkeitsgetreu. Jetzt gehe ich also nach diesem kleinen Exkurs wieder zurück ins Neue Testament, zum Prolog des Lukas-Evangeliums und stelle fest, dass also dort gesagt wird, dass Lukas für den Theophilus alles genau aufschreiben will und ersetze jetzt, um das noch etwas präziser zu sagen, die Übersetzung genau durch wirklichkeitsgetreu aufschreiben will. Und mir ist spätestens jetzt ganz klar, um was für eine Art von Literatur es sich hier handelt. Hier will jemand Geschichte schreiben, er will die Wirklichkeit so abbilden, wie sie tatsächlich ist oder gewesen ist, also da eine gewisse Kongruenz herstellen, soweit es für einen Historiker mit seinen Mitteln möglich ist natürlich. Jetzt komme ich nochmal auf meine kleine Grafik zurück, die ja unterscheidet zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung und dann zwischen wirklichkeitsnaher Erfindung und wirklichkeitsferner Erfindung und bin jetzt also ziemlich sicher, das Lukas-Evangelium und die damit verbundene Apostelgeschichte müssen eingeordnet werden hier bei der Geschichtsschreibung, denn das ist genau das, worum es diesen Autoren geht, um die historischen Ereignisse, die wirklichkeitsgetreu abgebildet werden sollen. Das ist die zweite Frage und meine Antwort darauf. Wollten die das überhaupt? Über Matthäus und Markus und Johannes kann ich es nicht direkt sagen, weil die sich nicht so ganz explizit dazu äußern. Johannes am Ende des Buches dann schon, aber das wäre ein eigenes Thema. Aber das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte sind in dieser Hinsicht relativ eindeutig. Und ich glaube, dass Matthäus und Markus dem Lukas so ähnlich sind, dass man sie nicht in eine andere Schublade stecken kann und sagen, das will was ganz anderes sein als Geschichtsschreibung. Ich ziehe also mein zweites Zwischenfazit. Und es lautet, der Autor des Lukanischen Doppelwerks hat in seinem Evangelienprolog ausdrücklich behauptet, ein Geschichtswerk und kein Epos und kein Roman zu schreiben. Und die Leser des Lukas mussten sich eigentlich nur ein Urteil darüber bilden, ob es sich um ein zuverlässiges oder um ein unzuverlässiges Werk handelte, mit dem sie es zu tun hatten. Das ist also die Einordnung, die sich meines Erachtens ergibt, wenn man auf die antiken Quellen zurückgeht und versucht, die Texte so zu lesen, wie sie von Lesern im ersten Jahrhundert gelesen worden sind und wie sie von ihren Autoren gemeint worden sind. Konnten die historische Wahrheit berichten? Wollten die historische Wahrheit berichten? Meine Antwort auf beide Fragen lautet ja. Und damit bin ich zum Schluss noch bei einem Gesamtfazit. Einige Schlussfolgerungen. Ich wiederhole nochmal, die neutestamentlichen Evangelien wurden nicht als historische Romane oder Epen, sondern als antike Geschichtswerke mit klarem historischem Wahrheitsanspruch verfasst. Jetzt könnte man sagen, oh, das war mir irgendwie schon immer klar und das haben die Christen doch auch lange geglaubt. Das ist ja gar nicht so wichtig, dass man das jetzt nochmal feststellt. Vielleicht wird es etwas klarer, wenn ich mal ein Zitat einblende aus einem Standardwerk zum Neuen Testament von Konzelmann und Lindemann. Darin heißt es, die Evangelien sind an dem, was man heute die Frage nach dem historischen Jesus nennt, gar nicht interessiert. Ich glaube, hier muss man widersprechen. so wie ich die Evangelien verstehe und auch die Apostelgeschichte, sind die durchaus interessiert an der Frage nach dem historischen Jesus. Hier gibt es also tatsächlich sehr verschiedene Meinungen in der Theologie, auch in der Bibelwissenschaft, und ich halte manche Überzeugungen nicht für haltbar. Es gibt natürlich im Neuen Testament auch Texte, die hatten kein historisches Interesse, denen ging es nicht um die historische Wahrheit, und dazu gehören die Gleichnisse Jesu. Es ist also keine so sinnvolle Frage, ob das, was im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt wird, wirklich passiert ist. Das war nicht die Intention des Erzählers. Wenn man aber die Gleichnisse und die Evangelienbücher einfach wie Texte behandelt, zwischen denen es in dieser Hinsicht keinen Unterschied gibt, dann würde man meines Erachtens einen Lesefehler begehen. Noch etwas weiteres, was in dem Zusammenhang ich wenigstens kurz andeuten will zum Schluss. Ich bin der Überzeugung, in den Evangelien waren sogar die Wundererzählungen und Ostergeschichten historisch gemeint. Also die Autoren haben tatsächlich die Überzeugung vertreten, dass Jesus von Nazareth bestimmte Dinge getan hat, die ein Mensch mit natürlichen Mitteln nicht tun kann. Und sie waren auch der Überzeugung, dass die Auferstehung am Ostersonntag ein historisches Ereignis ist. Ob ich dem zustimme oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, man muss schon wahrnehmen und zugeben, das war die Intention, mit der die das erzählt haben. Und ein letzter Gedanke zu diesem Punkt. Es ist selbstverständlich, dass wenn man jetzt der Frage nachgeht, wie steht es denn jetzt mit diesem historischen Anspruch und wo lässt sich das bestätigen und wo nicht und so weiter, dann muss man natürlich die Evangelien an antiken Maßstäben messen. Man kann nicht antike Geschichtswerke an modernen Maßstäben messen, sondern ich muss antike Geschichtswerke an antiken Maßstäben für geschichtliches Arbeiten messen. Aber das ist nicht mehr Gegenstand dieses Vortrags und das möchte ich deswegen hier auch nicht weiter verfolgen. Noch einige Sätze zur Relevanz dieses Themas. Ich glaube, die Relevanz dieses Themas liegt darin, dass klar wird, im Neuen Testament wird der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens auch historisch begründet. Nicht nur, aber auch. Jetzt könnte man sagen, ja, das liegt auch relativ nah, wenn man einfach das Neue Testament liest, aber das ist auch wieder ein Satz, der nicht unumstritten ist und der im Gegensatz steht zu manchen anderen Sätzen, die in der Geistesgeschichte und Theologie eine relativ lange Tradition haben. Ich zitiere jetzt hier einfach mal Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, der geschrieben hat, die biblischen Texte sind Urkunden, deren bloß die Geschichtsforschung, nicht aber der Glaube bedarf. Da hätte Lukas nicht mitgemacht. Lukas hat gesagt, lieber Theophilus, ich schreibe dir das jetzt hier, diese historische Forschung, damit du erkennst, dass das, was du gehört hast in der Verkündigung des Evangeliums, dass das ein solides historisches Fundament hat. Ein anderer Satz, der an dieser Stelle im Gegensatz zu meinem Ergebnis steht, von Georg Friedrich Wilhelm Hegel: Der wahrhaft christliche Glaube ist zu rechtfertigen durch die Philosophie, nicht durch die Geschichte. Ja, da stehen sich in der Tat zwei ganz verschiedene Ansätze gegenüber bei der Frage, wie kann ich den christlichen Glauben begründen? Ich glaube nicht, dass das philosophisch gelingt. Ich glaube, dass das nach neutestamentlicher Überzeugung auch durch die Geschichte geschehen soll. Wenn man jetzt den Blick noch mal etwas weitet, vom Prolog des Lukas-Evangeliums ausgehend, dann stellt man fest, dass historische Ereignisse wichtig sind für die Begründung des christlichen Glaubens. Das wird auch an vielen anderen Stellen betont. Ich nenne jetzt mal Johannes 20, 30 bis 31, Johannes 21, 24 bis 25, 1. Johannes 1, Vers 1 bis 3, 1. Korinther 15, 3 bis 8, 1. Petrus 5, 1, 2. Petrus 1, 16 bis 18, Hebräer 2, Vers 3 und so weiter. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dem nachzugehen. Ich will nur andeuten, das ist jetzt nicht eine singuläre Ausnahmemeinung am Anfang des Lukas-Evangeliums, sondern das hat man im Grunde in jeder neutestamentlichen Schriftengruppe als eine Grundüberzeugung. Wenn ich jetzt von hier aus einen Blick, also aus der bibelwissenschaftlichen Arbeit, einen Blick in die systematische Theologie werfe, dann finde ich am anschlussfähigsten das Konzept Offenbarung als Geschichte von Wolfhard Pannenberg. Der hat das in einer Weise aufgenommen, die für mich sehr einleuchtend ist und diesen Aspekt besonders hervorgehoben und auch gegen alternative Konzepte, finde ich, überzeugend vertreten. Eine Sache möchte ich jetzt allerdings auch an dieser Stelle noch einschränkend hinzufügen. Ich bin der Überzeugung, und ich glaube, das ist die Überzeugung der historischen Wissenschaft insgesamt, historische Nachrichten lassen nur Wahrscheinlichkeitsurteile zu und können keine vollständige Gewissheit erzeugen. Ich kann jetzt also nicht hergehen und sagen, den christlichen Glauben, den möchte ich jetzt einmal historisch beweisen. Das würde nicht zum Ziel führen. Das geht prinzipiell nicht. Und deswegen ist es an dieser Stelle aus meiner Sicht wichtig, noch etwas anderes mit in den Blick zu nehmen, dass im Neuen Testament bei der Begründung des christlichen Glaubens immer das historische Zeugnis und das Zeugnis des Heiligen Geistes zusammengehören. Also wenn man so will, zur historischen Dimension kommt immer so eine spirituelle Dimension noch hinzu. Ganz prägnant zum Beispiel ausgedrückt in Apostelgeschichte 5,32, da sagen die Apostel einmal, wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist. Wir sind Zeugen im Sinne eines historischen Zeugnisses und der Heilige Geist im Sinne eines Zeugnisses des Heiligen Geistes. Das sind alles Linien, die man weiter verfolgen könnte. Das ist jetzt nicht mehr mein Thema. Letzter Satz dazu im Sinne eines Ausblicks. Wie gut haben die Evangelien ihren historischen Wahrheitsanspruch eigentlich eingelöst? Das wäre wieder ein weiterer Vortrag oder vielleicht sogar mehrere oder ganz viele. Ich beschränke mich hier auf ein oder zwei Literaturhinweise und empfehle an dieser Stelle einmal das Buch von Marius Reiser, Der unbequeme Jesus, der viele dieser Fragen in sehr kurzer und transparenter und auch überzeugender Weise behandelt. Und ein zweites Werk von Rainer Riesner, Messias Jesus, seine Geschichte, seine Botschaft und ihre Überlieferung, der dasselbe mit etwas anderer Perspektive auch behandelt und wo man weiterlesen könnte, wenn einen das noch interessiert. Wer denkt, das, was in diesem Vortrag dran kam, das möchte ich nochmal irgendwo schriftlich nachlesen und bitte noch ausführlicher und mit mehr Fußnoten und Quellenbelegen und Originaltexten und so weiter, der kann das tun in meiner Einleitung in das Neue Testament. Da steht vieles davon drin und noch vieles mehr. Und da kann man also dann sich noch weiter vertiefen.